In dem Prozess, über den wir sprechen, vor dem Oberlandesgericht Naumburg, sind mehr als 40 Überlebende und Hinterbliebene in der Nebenklage versammelt. Sie werden vertreten von mehr als 20 Anwältinnen und Anwälten vertreten. Das heißt, dass die Anwältinnen und Anwälte für sie Anträge stellen, verschiedene Rechte haben in diesem Prozess. Das heißt aber auch, dass die Nebenklägerinnen und Nebenkläger selbst ein Rederecht haben, von dem haben viele von ihnen auch schon im Prozessverlauf Gebrauch gemacht. Wir befinden uns aktuell in den Plädoyers, das heißt den Schlussvorträgen der Nebenklage. Es gab am vorhergehenden Prozesstag schon mehrere Anwältinnen und Anwälte, auch İsmet Tekin hat als Nebenkläger gesprochen. Und diese Plädoyers aus der Nebenklage wurden auch an diesem 23. Prozesstag fortgesetzt. Über den wollen wir sprechen. Zu Beginn hat gesprochen vor Gericht in Magdeburg die Rechtsanwältin Asja Levin. Sie vertritt Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Halle.
Und zu Beginn ihres Plädoyers weist sie darauf hin, dass das kein normaler Prozess sei. Sie macht den Rahmen auf zu sagen, dieser Prozess findet 75 Jahre nach den Nürnberger Prozessen statt. Es ist erneut ein Anschlag auf eine Synagoge in dem Land, das verantwortlich ist für die Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden. Und dann betrachtet sie die Familie des Angeklagten. Und sie sagt sehr deutlich, dass es hier eine Mitverantwortung gibt. Die Familie sei nicht angeklagt, vielleicht auch nicht schuldig im juristischen Sinne, aber sie sei mitverantwortlich für diese Tat. Es sei für sie, Rechtsanwältin Levin, nicht nachvollziehbar, dass diese Eltern nicht mitbekommen haben sollen, dass ihr Sohn über einen längeren Zeitraum Waffen gebaut hat, dass er sich auf einen Anschlag vorbereitet hat. Und sie spricht hier davon, dass es ein Wegsehen gab, ein unter den Teppich kehren, das diese Tat auch mit ermöglicht habe. Sie richtet sich dann direkt an den Angeklagten. Sie sagt, wachen Sie auf, Herr Angeklagter. Er habe im Abtauchen in virtuelle Welten Gründe, imaginäre Gründe, ausgedachte Gründe, ideologische Gründe gesucht für sein persönliches Versagen. Und sie richtet sich weiter an ihn und sagt, wörtlich, niemand von der weißen Rasse will von Ihnen beschützt werden. Und der Krieg, den er führe, der Angeklagte hat im Prozess immer wieder gesagt, er sei im Kampfmodus gewesen, hat sich als Krieger beschrieben, wie andere Täter rechter Anschläge auch. Dieser Krieg, der finde nur in seinem Kopf statt, er habe in seinem Livestream hörbar Dinge nachgeplappert, ein bisschen wie Baron Münchhausen. Damit meint sie sicherlich die Dinge, die der Angeklagte über die Shoah gesagt hat und über seine Taten selbst. Er, der Angeklagte, so Rechtsanwältin Levin, er habe versagt, er werde niemals in den Genuss einer Beziehung mit einer Frau kommen, er werde niemals Kinder zeugen, niemand werde sich an ihn erinnern, sondern man werde sich an dieses, an das rechtsstaatliche Verfahren erinnern. Und sie schließt dann ihr Plädoyer ab mit dem Appell, und da zitiere ich sie nochmal wörtlich, wenn Ihnen Rassismus und Antisemitismus in egal welcher Form begegnen, fühlen Sie sich zuständig, zeigen Sie Ihren Widerwillen. Und sie ergänzt das Bild, dass es sonst eben weitere Namen geben könnte, über die dann Nachkommen einmal stolpern könnten, spielt also auf die Stolpersteine an, die an Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden.
Bevor wir nochmal auf eine Einordnung zu sprechen kommen dieser verschiedenen Plädoyers, seien Sie erstmal aufgerufen. An zweiter Stelle spricht an diesem 23. Prozesstag der Rechtsanwalt Juri Goldstein. Er vertritt unter anderem den Kantor der jüdischen Gemeinde in Halle. Der Kantor selbst hatte Anfang September ausgesagt als Zeuge. Er hat vor Gericht darüber gesprochen, wie er diesen 9. Oktober erlebt hat, beispielsweise darüber, wie er nach der Befragung durch die Polizei am Tattag einfach dort vor die Tür gesetzt wurde in Regen und Dunkelheit, hat sich auch öffentlich geäußert, unter anderem im Gespräch mit uns, nachdem er seine Aussage gemacht hatte. Nun hat sein Anwalt Juri Goldstein den Schlussvortrag gehalten.
Und da bezieht er sich ganz direkt auf Roman Rimes, der hatte in seiner Aussage auch nachgezeichnet, wie er als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen war und was es für ihn bedeutet hatte und auch bedeutet, nach wie vor Teil dieser Gesellschaft zu werden und hier anerkannt zu werden, hier auch seine Religion leben zu können und wie es ihn umso mehr getroffen hat, dass er hier abseits des realen Grauens mit diesem Anschlag eben auch erlebt hat. Das, was dann deutlich später im Verfahren der Sachverständige Herr Quent und andere als Botschaftstaten bezeichnet haben, also dass es bei solchen Taten gerade auch darum geht, Mitglieder bestimmter Gruppen in der Gesellschaft aus dieser Gesellschaft herauszudrängen. Und Juri Goldstein sagt zu Beginn des Plädoyers in Bezug auf Roman Remis, dass weder sein Mandant noch er es für möglich gehalten hätten, dass so etwas im Jahr 2019 passieren könnte. Roman Remis hatte damals gesagt, er hätte es nicht für möglich gehalten, dass ihm das passiert, nach dieser Geschichte nach Deutschland zu ziehen, hier anzukommen. Rechtsanwalt Goldstein bezeichnet den Anschlag als weiteres Kapitel des Antisemitismus in Deutschland. Es sei ein Verbrechen gegen uns alle gegeben und hierfür gibt es eigentlich keine gerechte Strafe, sagt er wörtlich dazu. Er sagt dann weiter, Extremisten von links und rechts hätten das Verfahren missbraucht, hätten die Auseinandersetzung mit Antisemitismus missbraucht, ohne dass er jetzt im Detail nennt oder ein Beispiel dafür liefert, was er hiermit meint. Dem Täter sei mit dem Verfahren eine Bühne geboten worden in einer Art, die nicht notwendig gewesen sei, die auch nicht angemessen gewesen sei und die nicht hätte passieren dürfen. Und er weist darauf hin, dass er Vergleiche der Taten des Angeklagten mit der Shoah ablehne, wiewohl er Bezüge sieht bei der Ideologie, sagt er, das kann und das darf man nicht gleichsetzen. Im Mittelpunkt des Verfahrens, sagt Rechtsanwalt Goldstein, sollten die Menschen stehen, die durch ihr Handeln Schlimmeres verhindert hätten. Und damit kommt er zum Schreiner der Tür, die zur Synagoge führt, die Gegenstand hier auch großer Berichterstattung war, über die wir auch in diesem Podcast immer schon wieder gesprochen haben. Nämlich, weil diese Tür ein zentrales Motiv darin ist, wie auch Medien über diesen Anschlag berichten. Auch Juri Goldstein spricht darüber. Er spricht darüber, dass diese Tür die Menschen in der Synagoge geschützt habe. Er spricht über den Schreiner, der diese Tür geschreinert hatte, wie lange sie gehalten hat. Und also spricht er sehr ausführlich darüber. Und in diesem Moment, bei diesen Ausführungen, verlassen dann mehrere Nebenklägerinnen und Nebenkläger den Saal. Zum Abschluss sagt Juri Goldstein dann, man kann jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen nach diesem Prozess, sondern dieser Kampf gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, der gehe uns alle an.
In der Chronologie dieses 23. Prozesstages folgt dann die Rechtsanwältin Katrin Kallweit. Sie vertritt unter anderem eine Person, die eine Gruppe junger jüdischer Erwachsener aus Berlin begleitet hat, diese Reise zu Yom Kippur nach Halle organisiert hat. Und du warst in dem Prozess und kannst berichten, was Katrin Kallweit referiert.
Katrin Kallweit stellt ihrem Schlussvortrag ein Zitat von Richard von Weizsäcker voran und sagt dann wörtlich, es ist alles eine Frage der Schuld des Angeklagten, die Schuld der Polizei, der Gesellschaft, von mir, von Ihnen. Und sagt, ihr Mandant fühle sich schuldig, weil er diese Reise organisiert hätte in die Synagoge nach Halle, wo dann Menschen von dem Attentäter angegriffen wurde, obwohl er natürlich keinerlei Schuld daran hat, dass das passiert ist, fühle er sich schuldig. Sie sagt auch über sich, sie fühle sich schuldig und sie erklärt dann auch warum und sagt, sie wisse nicht, was die Rolle ihrer Familie, ihrer Vorfahren im Nationalsozialismus in Deutschland gewesen sei und sagt, ich habe nicht gefragt und das ist meine Schuld. Eine Frage, die eine der Nebenklägerinnen in ihrer Vernehmung als Zeugin getätigt hat, die habe sie, Rechtsanwältin Kallweit, nicht losgelassen, nämlich die Frage danach, was man tue, damit der eigene Sohn nicht zum Attentäter werde, was man eigentlich insgesamt tue, damit sich solche Taten nicht wiederholten. Und dann bezieht sie sich nochmal auf den Mandanten, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und er hatte im Verfahren gesagt, es braucht Dialog, es braucht Gespräch. Und das hat er so weit ausgeweitet, dass er auch gesagt hat, auch die Fragen des Angeklagten im Prozess müssen beantwortet werden. Auch mit ihm muss gesprochen werden. Hier gibt es vielleicht eine Parallele auch zum Schlussvortrag von Herrn Goldstein, der auch gesagt hat, Dialog ist wichtig, wenn Menschen antisemitisch angegriffen werden, dann sehe er den Impuls, mit den Leuten zu sprechen und zu fragen, warum sagst du sowas, warum denkst du sowas, was ist hier eigentlich los? Auch Rechtsanwältin Kallweit spricht von rechtem und von linkem Extremismus, wie Rechtsanwalt Juri Goldstein, ohne im Detail auszuführen, was sie damit meint. Dafür führt sie aus, nochmal ihre juristische Wertung zum Mordversuch an den Menschen, die in der Synagoge waren, erklärt hier nochmal, warum auch aus ihrer Sicht kein Rücktritt des Angeklagten von seiner Tat gegeben ist, spricht über die Schuldfähigkeit. Vieles von dem, was sie da sagt, ist auch an anderer Stelle gesagt worden, deswegen müssen wir es, glaube ich, hier nicht zusammenfassen. Sie stellt dann nochmal Anträge, die auch bereits gestellt sind. Da geht es darum, dass der Angeklagte nicht mehr in Freiheit kommen können soll.
Der Täter, gegen den dieser Prozess geführt wird, hat auf seiner Flucht im Ort Landsberg-Widersdorf ein Ehepaar, beide Menschen schwer verletzt. Er wollte ein Auto von ihnen erpressen. Und diese zwei Personen fallen auch immer wieder runter, werden wenig erwähnt, wenn es in der Öffentlichkeit geht, um diesen Anschlag am 9. Oktober 2019. Nun hat an diesem 23. Prozesstag ihr Rechtsanwalt, vertreten werden sie durch Florian Feige vor Gericht, gesprochen.
Und Rechtsanwalt Florian Feige erläutert in seinem Schlussvortrag nochmal, warum es sich bei den Taten des Angeklagten, die seine Mandantin und seinen Mandanten betreffen, um Mord, einen Mordversuch gehandelt habe. Die Schüsse auf seine Mandantin, auf seinen Mandanten seien ganz klar Mordversuche, sagt Rechtsanwalt Feige. Der Angeklagte hat sich dazu anders eingelassen in seiner Befragung. Das, was der Angeklagte dazu gesagt hat, weist Rechtsanwalt Feige zurück, spricht davon, dass es sich hier um Schutzbehauptung handle. Der Angeklagte habe sich ein Fluchtfahrzeug verschaffen wollen, er habe verhindern wollen, dass die Polizei gerufen wird, und er habe auch ernst genommen werden wollen und habe aus diesen Gründen unter anderem zu Gewalt gegriffen und die Mandantin und den Mandanten von Rechtsanwalt Feige angegriffen. Und im Übrigen habe die Beweisaufnahme auch gezeigt, dass der Angeklagte nach diesen Taten an anderer Stelle Menschen gesagt hat, er habe gerade zwei Personen erschossen, womit auch klar sei, dass auch der Angeklagte, als er das Grundstück dieses Ehepaars verlassen hatte, danach dann vom Erfolg seiner Taten ausgegangen sei, Erfolg in dem Sinne, dass die zwei Personen, auf die er geschossen hatte, daran sterben. Der Rechtsanwalt sagt in seinem Schlussvortrag weiter wörtlich, ihre Tat wird unvergessen bleiben, aber nicht so, wie sie es geplant hatten. Sie werden als namensloses Irrlicht in Erinnerung bleiben und adressiert damit den Angeklagten auch direkt. Und er bezeichnet ihn mehrfach und betont als Dorfdepp. Früher hätten Dorfdeppen im Dorf am letzten Tisch gesessen und einmal im Monat sei man zu ihnen rübergegangen und dann habe man ein Bier mit ihnen getrunken und sonst hätte man sie ausgelacht. Im Zeitalter des Internets sei das derselbe Quatsch. Ich gebe da weiter Rechtsanwalt Feige wieder. Jetzt könnten sich die Dorfdeppen also über das Internet austauschen und gegenseitig bestärken. Und eine Rechtsanwalt Feige sagt weiter, wenn der Angeklagte sich mit der Geschichte von Verschwörungsmythen beschäftigt hätte, dann hätte er sich vielleicht nicht so verrannt und legt ihm dann noch nahe, er solle sich damit weiter auseinandersetzen, vielleicht ja auch möglicherweise ein Buch in der Haft schreiben. Und er fordert ihn direkt auf, der Angeklagte solle sein Recht zum letzten Wort nicht nutzen und das den Prozessbeteiligten ersparen.
So wie du jetzt geschildert hast, diese verschiedenen Plädoyers von vier verschiedenen Anwältinnen und Anwälten aus der Nebenklage, wird deutlich, dass es auch Differenzen gibt. Zum Beispiel zu Aussagen, die am vorhergehenden Prozesstag von Nebenklageanwältinnen getroffen wurden, die zum Beispiel betont haben, dass es wichtig ist, nicht die Tür, die zur Synagoge, zum Friedhof der jüdischen Gemeinde in Halle führt, so stark hervorzuheben, als wäre diese Tür quasi der große Retter in der Geschichte dieses Anschlags gewesen. Das ist ein Punkt, den auch Nebenklägerin Naomi Henke-Gümbel, die am 9. Oktober in der Synagoge war, öffentlich betont hat, dass sie diesen Fokus auf die Tür falsch findet. Jetzt hat an diesem 23. Prozesstag ein Nebenklageanwalt darüber gesprochen, wie wichtig diese Tür eben ist. Und es zeigt sich auf, es gibt da wesentliche Differenzen auch. Differenzen auch sicherlich darin, dass hier ja mehrfach mit der Extremismustheorie gearbeitet wird. Und wir sind in einem Prozess gegen einen Rechtsterroristen, Antisemiten, Rassisten. Und so wichtig es ist, über linken Antisemitismus zu sprechen, ist doch dieser Gerichtssaal vielleicht nicht der Ort, an dem das primär wichtig wäre.
Naja, die Differenz zeigt sich ja schon daran, dass wenn Nebenklägerinnen und Nebenkläger den Saal verlassen, während ein Anwalt der Nebenklage plädiert, dass es hier offensichtlich vehement unterschiedliche Auffassungen gibt. Und es zieht sich durch auch in der Frage von, was symbolisiert diese Tür und warum wird darüber denn gesprochen? Eine Antwort darauf ist ja leicht. Es gibt natürlich ein Bedürfnis bei Medien, gute Rettergeschichten und Retterinnengeschichten zu erzählen. Und das lässt sich an dieser Tür gut erzählen. Sie ist aus deutscher Eiche. Sie ist von einem deutschen Tischler oder Schreiner. Sie hat diese Schüsse abgehalten. Sie hat dazu geführt, dass der Angeklagte nicht auf das Gelände kommen konnte. Im Übrigen ist es ja auch so, die jüdische Gemeinde zu Halle hat aus dieser Tür ein Kunstwerk anfertigen lassen, das auf dem Gelände der jüdischen Gemeinde steht. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine Kritik daran, warum Menschen so gerne genau diese Geschichte erzählen wollen und was sie eben nicht erzählen oder was sie eben nicht fragen. Ich glaube, man hat am 23. Prozesstag sehr deutlich sehen können, dass es sehr unterschiedliche Nebenklägerinnen und Nebenkläger sind. Und so sind eben auch die Anwältinnen und Anwälte in der Nebenklage sehr unterschiedlich. Es gibt Anwältinnen und Anwälte, die ganz klar ausschließen, Neonazis zu verteidigen, die ganz klar ausschließen, Personen zu verteidigen, die antisemitische Gewaltstraftaten begehen. Und es gibt auch in diesem Verfahren Juristen, die diese Grenzziehung nicht machen, die durchaus eine größere Nähe zu rechten Gewalttätern in ihrem professionellen Rahmen zulassen. Wir sehen natürlich, wenn wir die ersten Schlussvorträge und die Schlussvorträge, über die wir heute sprechen, nebeneinander legen, ja, ein sehr weites Auseinanderfallen auch der Analyse. Also Rechtsanwalt Feige spricht vom Dorfdepp, der im Internet mit anderen Dorfdeppen kommuniziert hat. Das ist nun kein Auseinandernehmen dessen, welche Ideologie den Angeklagten zur Tat motiviert hat und wie das mit Personen zusammenhängt, mit denen er in Verbindung stand und wie sie ihn mit motiviert haben und welche Bezugnahmen es da eigentlich gibt. Sondern sagt im Wesentlichen, der hat irgendwie dummes, falsches, rechtes Zeug geglaubt und dann ist er zur Tat losgeschritten und hätte er sich mal irgendwie besser informiert, dann hätte er das nicht gemacht. Das ist natürlich eine sehr andere Bewertung der Tat, als die anderen Nebenklägerinnen vorgenommen haben.
Wobei ich auch da differenzieren würde, an dem Prozesstag, dem vorhergehenden, gab es auch Aussagen, die sehr stark darauf gehen, dass ja alle Anlagen im Leben des Angeklagten eigentlich so gestellt gewesen wären, dass der ein ganz erfolgreicher, positiver Mensch hätte werden können.
Und die eben damit arbeiten zu sagen, hätte er sich besser informiert, dann hätte er diese antisemitischen Verschwörungserzählungen nicht geglaubt, bis hin zur Vorsitzenden Richterin, die sagt, wenn er sich mal beim Tag der offenen Tür die Synagoge angeschaut hätte, dann hätte er ja besser Bescheid gewusst. Da sagen andere Nebenklägerinnen und Nebenkläger, das ist eine Horrorvorstellung, dass er noch besser Bescheid gewusst hätte über das, was er sozusagen wissen musste, um diesen Anschlag zu begehen. Oder eben Rechtsanwalt Feige, der sagt, also machen Sie sich da klug oder schreiben Sie doch am besten noch ein Buch, wo sicherlich andere Nebenklägerinnen und Nebenkläger sagen würden, wenn wir irgendwas nicht brauchen, dann ist es noch mehr Versuche des Angeklagten in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Und ich glaube, da liegt eine relevante Unterscheidung in dem, wie auf dieses Verfahren auch durch die Prozessbeteiligten geschaut wird und auf diese Tat durch die Prozessbeteiligten geschaut wird. Es gibt eben Prozessbeteiligte, die sehr klar analysieren, zu sagen, der Angeklagte hat eine Radikalisierungsbiografie, die man nachzeichnen kann. Der Angeklagte folgt einer Ideologie, aus der sich logisch herleitet, wie er zur Tat kommt. Das heißt, die Ideologie ist entscheidend für die Frage, warum er diese Taten begangen hat. Und diese Ideologie teilt er, dritter Punkt, mit anderen Personen. Andere Personen haben ihn mitmotiviert und er steht im Austausch selbst über dieses Verfahren, über die Dinge, die er in diesem Verfahren sagt, mit diesen Personen. Er ist Teil eines Netzwerks, das sich gegenseitig auch motiviert zu weiteren Taten. Und auch das ist einer der Gründe des Angeklagten für die Tat, dass er möchte, dass weitere Menschen losziehen und andere Menschen töten. Und dass er es auch in diesem Verfahren genau darauf anlegt, über seine Aussagen in diese Community, aus der er herauskommt, der sich zugehörig fühlt und die ihn ja auch als zugehörig sieht, rein zu kommunizieren. Und es gibt eben Positionen, die sagen, es ist ein Dorfdepp oder er hätte mein Buch lesen sollen oder er ist halt einfach Antisemit. Du hast vorhin gesagt, dass es keinen Block der Nebenklage gibt, in dem jetzt alle einer Meinung sind oder überhaupt die Nebenklage als jetzt völlig homogene Gruppe. Wir haben in unserer Berichterstattung über diesen Prozess da bisher nicht so stark drauf geschaut, welche Dynamik, welche Auseinandersetzung es auch unter den Nebenklägerinnen und Nebenklägern und ihren Verteidigerinnen und Verteidigern gibt. Schwerpunkt ist ja, dass wir die Öffentlichkeit für diesen Prozess erweitern wollen, dass wir berichten wollen, was im Gerichtssaal passiert. Am 23. Prozesstag hat sich eben auch was gezeigt mit diesem Nebenklägerin verlassenen Saal, was sich an anderen Tagen schon gezeigt hat. Es gibt Differenzen in dieser Nebenklage unter einzelnen Nebenklägerinnen und Anwältinnen und es gibt dort Streit. Und es gibt dort Uneinigkeit und der wird an mancher Stelle auch mit vergleichsweise, würde ich sagen, rohen Mitteln ausgetragen von Anwältinnen und Anwälten, die sich sehr klar im Gerichtssaal abgrenzen wollen und ganz klar machen wollen, dass sie nicht mit irgendwelchen Linken in einen Topf geschmissen werden und dann eben, wie Juri Goldstein, so habe ich seinen Schlussvortrag heute verstanden, eben dann bis zu dem Vorwurf gehen, zu sagen, dass die Anwältinnen und Anwälte, die die Radikalisierungsbiografie des Angeklagten erhellen wollten und damit die Frage, welche Motive zur Tat geführt haben, dass die dem Angeklagten erst die Bühne verschafft hätten, die er dann nutzen könnte. Ich würde sagen, das ist sachlich falsch. Ich glaube, es ist auch sehr unredlich, aber es ist eben eine Perspektive, die es auch auf das Agieren in diesem Gerichtssaal gibt. Und das, was Juri Goldstein da sagt, kann man, glaube ich, schon auch sehr klar als deutlichen Angriff auf andere Nebenklägerinnen und Nebenkläger verstehen.